Ja, hey, tolles Wetter, oder? Sommer, Sonne, Sonne strahlt, Schwimmbad, Badesee, Meer. Ist doch traumhaft, oder? Wenn da unser Körper nicht wäre. An manchen Stellen unförmig, manchmal ein bisschen zu wenig dran, manchmal ein bisschen zu viel dran. Zumindest nicht so, wie wir ihn uns manchmal gerne wünschen. Darf ich dich fragen, wie geht's dir eigentlich mit deinem Körper? Oder sollen wir über ein anderes Thema sprechen? Wie stehst du zu deinem Körper? Gefällt er dir? Kennst du die Situation, du bist am Badesee, im Freibad, am Meer, ziehst dein T-Shirt aus und die Leute, gefühlt alle schauen sie auf dich. Gutes Gefühl oder eher so ein Schamgefühl? Unser Körper, ich meine, die Bibel sagt, dass er wunderbar von Gott geschaffen ist, oder? Würdet ihr mir recht geben? Absolut. Aber wenn es so ist, habe ich mich gefragt, warum fällt es uns dann so schwer, unser Spiegelbild zu akzeptieren und zu ertragen? Warum denken wir eigentlich über unseren Körper so, wie wir denken? Die Botschaft heute Morgen lautet im Körper des Feindes. Weil manchmal kann es sich tatsächlich so anfühlen, wenn du echt nicht im Frieden mit deinem Körper bist, dass du irgendwo, keine Ahnung, das Gefühl hast, der ist mein Feind. Ich möchte mit euch heute Morgen darüber sprechen, wie wir unseren Körper lieben können, auf eine gottgefällige Art und Weise und wie wir uns mit unserem Körper, insofern wir nicht mit ihm versöhnt sind, mit unserem Körper versöhnen und aussöhnen können. Vor einem starken Monat habe ich in der Jugend über das Thema gepredigt. Das hat mich persönlich aber nochmal so bewegt, auch jetzt in der Urlaubszeit, dass ich gedacht habe, komm, wir haben es gerade Sommer, Sonne, schönes Wetter, man geht vielleicht baden, würde vielleicht passen zu der Situation, in dem Sinne über unseren Körper zu sprechen. Und wenn wir über unseren Körper sprechen, bin ich mir natürlich bewusst, dass nicht jeder Mensch damit ein Thema hat. Dass es Menschen gibt, die sich echt wohlfühlen. Und wenn es dir so geht, dann geht es dir genauso wie weit der Hälfte, über der Hälfte der Deutschen, die sich tatsächlich in ihrem Körper wohlfühlen. Ich bin mir bewusst, dass es psychosomatische Krankheiten gibt, wie die Magersucht, dass es gebrechliche und alternde Körper gibt. Ich erwähne das deswegen, weil so eine Predigt natürlich nicht für jeden Fall, auf jeden einzelnen Fall eingehen kann und dass manche Fälle eben auch manchmal seelsorgerliche, aber auch ärztliche Aufmerksamkeit benötigen. Und da geht natürlich so eine Predigt nicht, indem man manche Dinge einfach nur anschneidet. Und doch dachte ich mir, ist es gut, einfach mal über unseren Körper zu sprechen, beziehungsweise wie es dir mit deinem Körper geht. Ich weiß nicht, ob du jemals eine impulsive Lebensentscheidung getroffen hast, bei der du einfach nicht nachgedacht hast und einfach drauf losgegangen bist. Ich kann mich erinnern, als wir damals in Furtwangen waren, für einige Jahre. Furtwangen ist eine kleine Stadt mit circa 10.000 Einwohnern. Davon gibt es 3.000 Studenten. Das ist hochinteressant. Also statistisch gesehen ist jeder dritte Mensch, der dir dort begegnet, ein Student. Es ist zwar eine Studentenstadt, aber echt ein Kaff, umgeben von jeder Menge Wald. Es gibt so 2 bis 3 einigermaßen annehmbare Lokalitäten, aber für so einen Student kann Furtwangen so ein Albtraum sein. Und die Studenten haben unter sich immer so gesprochen, wenn du nach Furtwangen studieren gehst, so, dann weinst du 2-mal. Das erste Mal, wenn du realisierst, in was für Kaff du gelandet bist. Und das zweite Mal, wenn du dann wieder gehst, weil du doch die Natur und einfach diese Beschaulichkeit des Ortes doch schätzen und kennengelernt hast. Und tatsächlich gibt es auch Studenten, das kann man kaum glauben, die machen sich 0,0 Gedanken, wo sie sich eigentlich beworben haben, wenn sie zum Studieren gehen. Die schauen nicht ins Internet, nicht auf Google, mal Maps, mal gucken, wie die Stadt so ist. Und so war es auch bei einer jungen Frau, einer Christin. Damals hat sich der Studentenkreis Stühler Studentenmission Deutschland, SMD, kurz gesagt, bei uns in der Gemeinde getroffen. Und am Anfang des Semesters war da immer so eine Austauschrunde. Und diese junge Frau hatte sich nicht darüber informiert, wie groß die Stadt ist. Sie dachte, ja, Studentenstadt, da ist Party, die ist groß, da ist was gegeben. Also hat sie natürlich erstmal einen Schock bekommen, als sie den ersten Tag da war. Und das erzählt sie dann in der Austauschrunde und sagt so, hey, als ich gesehen habe, wie diese Stadt beschaffen ist, was hier alles nicht los ist, da habe ich einen Schock gehabt und sie sagte, ich habe den ganzen Abend geweint, als ich realisierte, wo ich für die nächsten 6 Semester studieren werde. Und eine andere Studentin in dieser Runde fragte eine ganz interessante Frage. Sie fragte, aber wer hat dir das eigentlich gesagt, dass da so viel los ist? Es war kurz eine betretene Stille da und sie antwortete ganz kleinlaut, ja, niemand. Und in dem Moment begann sie zu erkennen, dass sie ihre ganze Realität auf etwas aufgebaut hat, das von Anfang an nicht da war. Ich wiederhole es nochmal, weil wir das für die Predigt brauchen. Sie hat ihre Realität auf etwas aufgebaut, das von Anfang an nicht da war. Wir tauchen heute in eine Predigt ein, in der wir uns gedanklich damit beschäftigen, wie wir körperlich gesunde Menschen werden können und tauchen hierzu in Markus 12, Vers 30 ein, wo es heißt, ihr dürft gerne mitlesen, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von ganzer Kraft. Dieser Vers ist für mich eine Umschreibung für Gesundheit, für eine ganzheitliche Gesundheit nach Körper, Seele und Geist. Und weißt du, je gesünder wir werden, desto besser können wir Gott und andere zutiefst lieben. Und heute schauen wir uns an, wie wir Gott mit all unserer Kraft lieben können. Das heißt, mit all dem, was wir körperlich sind. Denn eine Ausdrucksform der Anbetung ist unser Körper, beziehungsweise wie wir mit unserem Körper umgehen und ihn auch ehren, pflegen, achten, als den, den auch Gott sieht, nämlich als wunderbar gemacht. Und wenn du körperlich gesund hörst, denkst du jetzt vielleicht an das neueste YouTube- oder TikTok-Video, das du vielleicht heute Morgen gesehen hast, bevor du in den Gottesdienst gekommen bist, in dem dir 6 Wege aufgezeigt werden, wie du in 2 Wochen oder 3 Wochen 10 Kilogramm abnehmen kannst. Und leider denken die meisten von uns, wenn sie an körperliche Gesundheit denken, an sowas wie, meine Haut ist nicht rein genug, ich bin nicht groß genug, mein Körper ist nicht gut genug durchtrainiert, meine Zähne sind nicht weiß genug. Du hast einfach das Gefühl, dass du nicht gut genug bist. Hey, aber wenn du das denkst, darf ich dir mal die Frage stellen, wer hat dir das eigentlich gesagt? Wer hat dir das gesagt? Wem erlaubst du dir zu sagen, wie du auszusehen hast? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir mal ganz gedanklich an den Anfang der Bibel zurückgehen, und zwar in das erste Buch der Bibel, das Buch Genesis. Hier nimmt Gott die Baupläne für alles, was existiert, in die Hand und er beginnt mit der Schöpfung. Ihr kennt das alle. Und ich möchte es ganz kurz erwähnen. Gott schafft das Licht und er sagt, es ist gut. Er schafft die Sonne und den Mond und auch hier lautet sein Urteil, gut so. Wasser gut, Pflanzen gut, Tiere gut. Und dann kommt er zu uns Menschen. Und ich lade euch ein, wieder hier mitzulesen. Genesis 1, 26 bis 27. Da sprach Gott, lasset uns Menschen machen als unser Abbild, als unser Ebenbild, dass sie herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel am Himmel, über das Vieh und über alle wilden Tiere und über alles Getier, das auf dem Erdboden lebt. So schuf Gott die Menschen als sein Abbild, als Abbild Gottes schuf er sie, als Mann und Frau schuf er sie. Gott sah alles an, was er gemacht hatte und es war sehr gut. Uns Menschen nennt Gott sehr gut. Das heißt, sein Urteil nach der Erschaffung des Menschen über den Menschen lautet sehr gut. Nicht einigermaßen akzeptabel, annehmbar, brauchbar, sondern sehr gut. Und das bedeutet, dass jeder Teil von dir, deine Hautfarbe, deinem Körper bis hin zu deiner Art, dich zu bewegen, deinem Aussehen, laut Gott sehr gut geschaffen ist. Ist das nicht genial? Das ist sein Urteil. Die ersten beiden Menschen sind Adam und Eva und sie kümmern sich um alles im Paradies und alles war gut. Und dann war da auf einmal eine trügerische Stimme zu hören, die Stimme der Schlange, die sagte, iss einfach von diesem Baum, und euch werden die Augen aufgetan werden und ihr werdet so sein wie Gott. Das heißt, die Schlange taucht auf und fängt an, Gottes Worte zu verdrehen. Hat er wirklich gesagt, dass du sterben musst? Eva hört also zwei Stimmen. Und es sind genau diese zwei Stimmen, die wir tagtäglich in unserem Leben wahrnehmen. Es ist auf der einen Seite die Stimme Gottes, die sagt, hey, du bist wunderbar gemacht. Du bist toll, du bist grandios, du siehst super aus. Du bist toll geschaffen und auf der anderen Seite haben wir da diese Stimme der Schlange und beide Stimmen sagen uns sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und die Frage ist immer, auf welche Stimme höre ich? Adam und Eva essen die verbotene Frucht und die Geschichte ändert sich für immer. Ihr dürft wieder mitlesen, Genesis 3, 7 bis 8. Da wurden beiden die Augen geöffnet und sie erkannten, dass sie nackt waren. Da nähten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Decken. Da hörte der Mann und seine Frau das Geräusch des Herrn, als er in der Kühle des Tages im Garten wandelte, und sie versteckten sich vor Gott, dem Herrn, unter den Bäumen des Gartens. Ist euch was aufgefallen? Ist ein wichtiger Moment, weil dieser Moment hier ändert unser Verhältnis zu unserem Körper für immer. Dieser eine Augenblick. Denn wie Adam und Eva aussahen, war bis zu diesem Zeitpunkt nie ein Problem. Das war nie ein Thema. Gott ruft Adam zu, wo bist du? Adam antwortet, ich hörte dich im Garten und ich fürchtete mich, weil ich nackt war und versteckte mich. Und ihr werdet nicht glauben, was Gott als Nächstes sagt. Er fragt Adam, wer hat euch das gesagt? Wer hat euch das bitteschön gesagt? Also ich war es nicht. Ich habe niemals gesagt, dass ihr nackt seid, dass ihr euch schämen müsst, dass ihr euch verstecken sollt und dass ihr weglaufen sollt. Das habe ich nie gesagt. Wer hat euch das gesagt? Wem glaubt ihr da? Und seit wir erschaffen wurden, werden wir von demselben Feind betrogen. In Johannes 10, Vers 10 heißt es, der Diebe, der Satan, im Griechischen der Diabolos, das Wort setzt sich zusammen aus dia durch und ballo werfen, der Durcheinanderwerfer ist gekommen, um zu stehlen, zu schlachten und zu rauben. Und das Erste, was der Teufel immer macht, und das auf eine sehr konsequente Art und Weise, ist immer unsere Identität anzugreifen. Wenn du nicht mehr weißt, wer du bist, verlierst du Perspektive. Du verlierst göttliche Perspektive auf dich selbst, auf andere und natürlich auf Gott. Und es ist dieselbe Stimme in deinem Kopf, die sagt, streng dich im Fitnessstudio an. Du wirst nur gut gemocht werden, wenn du gut genug aussiehst. Aber wenn du das denkst, wer hat es dir gesagt? Du probierst ein Kleid an, ein Kleid nach dem anderen, noch ein Kleid, noch ein Kleid und bist völlig frustriert, weil du weißt, dir steht einfach kein Kleid und dann beschließt du abends nicht auszugehen und bist richtig sauer. Aber wer hat dir das gesagt? Auf wen hörst du da? Du schaust in den Spiegel und die Person, die du da siehst, ist so weit von sehr gut entfernt. Wer hat dir das gesagt, dass es so ist? Auf wen hörst du da? Ich meine, wem erlaubst du dir zu sagen, wie du auszusehen und wie du sein sollst? Wem erlaubst du da? Das sind keine neuen Fragen, das bin ich mir bewusst. Aber ich finde, diese Fragen lohnen sich durchaus mal so eine innerliche Zensur zu machen und einfach mal zu überlegen, welchen Stimmen in meinem Leben schenke ich eigentlich Glauben? Von wem lasse ich mir sagen, wer ich sein soll, beziehungsweise wie ich auszusehen habe? Seit diesem Tag im Paradies war unsere Perspektive verzerrt. Die Perspektive auf uns, auf unseren Körper und auf Gott. Wir gingen nicht mehr mit ihm an seiner Seite, sondern haben uns vor ihm versteckt und unsere Sichtweise auf uns hat sich für immer verändert. Das heißt, der Mensch konnte seitdem sein Spiegelbild nicht mehr ohne Vorurteile und Selbstverdammnis betrachten. Im damaligen Tempel stand vor dem Heiligtum ein Wasserbecken zur Reinigung, zur Waschung des Priesters. Und wenn er sich wusch, dann sah er was? Sein Spiegelbild. Und dieses Spiegelbild, das er da sah, das war nicht annehmbar, es war nicht akzeptabel. Er konnte es nicht ertragen. Das bedeutet, er musste erst ein Tieropfer bringen, er musste erst etwas leisten, um sein Spiegelbild annehmbarer zu machen. Und ich weiß nicht, ob dieser Gedanke jetzt zu weit gegriffen ist, wenn ich sage, das erinnert mich auch so ein bisschen an Schönheitsoperationen. Das bedeutet, ich muss etwas leisten, damit ich mein Spiegelbild annehmlicher, einigermaßen besser ertragbarer mache. Laut einer Studie gab es 2021 deutschlandweit fast 500.000 Schönheitsoperationen, fast doppelt so viele wie 10 Jahre zuvor. In Europa wurden letztes Jahr ca. 100.000 Haartransplantationen durchgeführt. Und wenn ich das erwähne, dann gehe ich da nicht einfach so drüber weg, weil ich weiß, dass es da wirklich Menschen gibt, die leiden auch drunter. Menschen leiden sehr auch unter ihrem Körper. Ich erwähne das deswegen, aber sage das, glaube ich, bilde ich mir das ein, in größter Demut. Warum machen sie das? Weil sie allem Anschein nach einem offensichtlichen Schönheitsideal nicht entsprechen. Weil sie ihr Spiegelbild nicht ertragen können, weil ihr Spiegelbild ziemlich verzerrt ist. Und deswegen müssen sie etwas tun, um ihr Spiegelbild annehmlicher zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr mal was von dem Begriff Bodyshaming gehört habt. Als Bodyshaming werden vor allem in sozialen Netzwerken abwertende Äußerungen über das Aussehen anderer Leute gemacht. Und vielleicht hast du in deiner Biografie auch sowas mal erlebt, dass jemand eine abwertende Äußerung über dein Äußeres gemacht hat. Ich kann mich erinnern, als ich Kind war, da war ich echt dünn, also eine wirkliche Bohnenstange. Und das haben auch immer wieder Leute zu mir gesagt. Zum Beispiel auch aus der Familie, meine Tante. Da kann ich mich erinnern, ja, ihr zwei Bohnenstangen. Ich habe ja noch einen Zwillingsbruder, der sah genauso aus wie ich. Wir sind relativ schnell Gewachsene und waren sehr, sehr dünn. Und ich finde, manchmal muss man aufpassen. Manche Dinge, die meint man so im Witz, aber die machen was mit einem. Wenn man solche Bemerkungen, die man witzig meint, über den Körper eben auch äußert. Und ich wachse eben natürlich auch als Jugendlicher, also sehr, sehr dünn eben auf. Und ich kann mich erinnern, es war so eine Begebenheit, da war ich auf einer Party eingeladen, da war ich, glaube ich, 13 Jahre alt. Und neben mir saß ein Mädchen, die fand ich echt toll. Und ich saß dann eben so da, und da siehst du natürlich auch die Beine, in meinem Fall meine dünnen Beine. Und ich gucke so auf meine Beine und sage, boah, hast du dünne Beine. Ey, und es war nur ein einziger Satz. Aber dieser Satz hat sich so tief in mich hineingebohrt, der hat was mit mir gemacht. Ein einziger Satz reicht aus, um meine Identität völlig durcheinander zu wirbeln. Gut, damals war ich noch keine Christin, habe sowieso keine Ahnung vom Christentum gehabt. Aber damit meine ich, vielleicht kennen wir das, dass manche Sätze, die jemand uns gegenüber geäußert hat, auf einmal anfangen, so eine große Macht über uns zu entwickeln und in uns zu entfalten. Ist es nicht interessant, dass wir meistens die negativen Bemerkungen viel ernster nehmen als Gottes Wort. Und diese negativen, diese abwertenden, diese verletzenden Gedanken viel größere Macht in unserem Leben gewinnen, als Gottes Wort in unserem Leben jemals gewonnen hat. Und wisst ihr, was für eine Macht dieser eine Satz in meinem Leben bewirkt hat? Nämlich, dass ich mit so Thermo-Jogging-Hosen unter meiner Jeans bestimmt für ein oder eineinhalb Jahre rumgelaufen bin, weil ich dachte, ich kann meine dünnen Beine irgendwie verstecken. Obwohl es natürlich blödsinnig ist, wenn du dünn bist, siehst du aus wie so ein Kleiderständer, der so rumläuft. Man kann es ja nicht wirklich tatsächlich einfach auch vertuschen. Aber trotzdem hat das was mit mir gemacht. Und ich finde, dass es so wichtig ist, dass wir eben auch aufpassen, welche manchmal witzigen Bemerkungen wir auch über die Äußerungen anderer machen. Das kann was machen, das kann Macht in einer Person tatsächlich oder in einer Person wirklich zu einer Macht werden, die einen sehr, sehr negativ beeinflusst. Laut Statistik fühlt sich jedes dritte Mädchen zwischen 11 und 25 Jahren zu dick, obwohl tatsächlich nur 7% dieser Mädchen wirklich übergewichtig sind. 23% der europäischen Mädchen gehen nicht ins Schwimmbad, weil sie sich für ihren Körper schämen. Und wenn sie gehen, sieht man sie oft im Freibad mit so T-Shirts über den Badeanzügen. Ich möchte euch kurz ein Zeugnis von einer jungen Frau vorlesen, das ich gelesen habe, gerade in Bezug zu ihrem Körper, das ich sehr, sehr gut finde und passte sehr, sehr gut an dieser Stelle. Sie sagte, ich bin auch gerade mitten im Heilungsprozess. Ich war ungefähr 7 Jahre alt und in der 2. Klasse. Ich stand in der Schlange für die Wasserrutsche und bemerkte, dass diese beiden Mädchen, die etwas älter waren als ich, große T-Shirts über ihren Badeanzügen trugen. Ich, eine neugierige 7-Jährige, fragte, warum sie Hemden über ihren Badeanzügen trugen. Sie sagten, es liegt daran, dass sie unseren Körper nicht mögen. Von diesem Moment an änderte sich die Art und Weise, wie ich meinen Körper sah, völlig. Von diesem Ausflug gibt es ein Foto, auf dem ich beim nächsten Besuch im Wasserpark eines der Hemden meines Vaters über meinem Badeanzug trage. Je älter ich wurde, desto schlimmer wurde es. Ich habe soziale Medien in den Mix mit einbezogen. Dort sagen mir prominente Körper, wie ich auszusehen habe. Wenn ich an mein Abschlussballkleid denke, das nicht gepasst hat, wie es sollte, ich habe es gehasst. Ich habe den Spiegel um jeden Preis gemieden. An meinem Hochzeitstag, den ich nicht einmal richtig genießen konnte, weil ich nicht so aussah, wie man es von Bräuten erwarten würde, habe ich meinem Körper wehgetan. Ich habe Mahlzeiten ausgelassen. Ich habe trainiert, bis ich kaum noch laufen konnte. Ich habe vor dem Spiel geweint, immer und immer wieder. Aber ich brachte meinen Schmerz zu Gott. Und jetzt betet mein Mann für die Heilung meiner Perspektive auf mich selbst. Und auch meine kirchliche Familie betet für die Heilung meiner Perspektive. Und das, was ich hier zum Schluss sage, das ist so stark. Denn ich bin es leid, eine verzerrte Wahrnehmung zu haben und nach einer Definition von körperlicher Gesundheit zu streben, die Gott nie für mich vorgesehen hat. Darf ich es nochmal wiederholen? Denn ich bin es leid, eine verzerrte Wahrnehmung zu haben und nach einer Definition von körperlicher Gesundheit zu streben, die Gott nie für mich vorgesehen hat. Ich finde das so stark. Der Blick auf mich selbst und auf Gott ist seit dem Sündenfall im Paradies verstellt. Ich glaube, diese junge Frau hat sich hier zum Sprachrohr gemacht für eine ganze Generation. Wir lebten nicht mehr in Harmonie, sondern gaben uns gegenseitig die Schuld und hey, so soll es eigentlich nie sein. Die schlechten Nachrichten lauten also, wir haben einen echten geistlichen Feind und seine Stimme ist laut und mehr Menschen, als du denkst, folgen dieser Stimme. Aber die gute Nachricht ist, du kannst geheilt werden. Und wenn du kein Problem mit deinem Körper hast, nimm das doch bitte jetzt für irgendein anderes Problem. Ob das eine innerliche Sache ist, ob das ein Problem ist mit einer Sünde oder sonst irgendetwas, kannst du das wunderbar für dich nehmen. Wie können wir also unsere Sichtweise heilen und wieder glauben, dass das, was wir sind, sehr gut ist? Generell gilt, wenn du Veränderung oder Verwandlung in deinem Leben möchtest, eine grundlegende Sache. Wenn du etwas anderes willst, musst du jemand anders sein. Es reicht niemals aus, nur oberflächliche Veränderungen anzustreben. Das heißt, was Gottes Perspektive ist, er geht immer an unsere Identität. Das heißt, wenn du etwas anderes willst, musst du immer an deiner Identität arbeiten und nicht an oberflächlichen Verhaltensweisen. Die Bibel sagt, dass man ganz neu denken lernen muss, wenn man was will, innerlich in Freiheit, Wiederherstellung und in Heilung leben will. Und das gilt auch für unseren Körper, für unsere Seele und für unseren Geist. Wenn du das nicht willst, okay, dann denk weiter, wie du bisher gedacht hast. Aber bedenke dabei, die Art, wie du denkst, ist die Quelle deines Handelns. Das sagt das Buch der Sprüche, so wie du denkst, zu dem wirst du auch. So wie du über deinen Körper denkst, so wirst du ihn auch behandeln. Aber wenn ich in Heilung und Wiederherstellung leben will, muss ich verstehen, was Gottes Pläne für mein Leben sind, für meinen Körper, für meine Seele und für meinen Geist. Also die Frage ist, wie können wir also unsere Sichtweise auf die körperliche Gesundheit heilen? Das erste ist, es ist die Art und Weise, wie ich meinen Körper betrachte und sehe. Damit fängt alles an. Nochmal, die Art, wie du die Dinge siehst, wird maßgeblich darüber entscheiden, wie du sie lebst. Im Alten Testament wird uns ein Gebäude vorgestellt, der Tempel genannt wird. Und der Tempel war der heilige Versammlungsraum, das Gebäude, in dem die Menschen mit Gott sprechen konnten. Und in fast jedem Kapitel des Buches Exodus finden wir etwas, eine Beschreibung über die Pflege dieser Behausung. Darf ich es nochmal wiederholen? Wir finden hier etwas über die Pflege dieser Behausung des Tempels und vor allen Dingen, wie wir damit gut umgehen. Man konnte den Tempel, wo Gottes Gegenwart drin war, nicht betreten, es sei denn, man war rein und brachte zuvor Opfer. Warum? Weil Gott wohnte durch seinen Geist hier. Wir lesen ein bisschen später weiter, Jesus kam und wurde das vollkommene Opfer und das physische Gebäude, der Tempel, war nicht mehr existent. Und es ist die Frage, wo hat denn Gott seinen Geist gelassen? Ist er jetzt obdachlos? Schwirrt er jetzt irgendwo rum, sucht nach einer Behausung? Was hat Gott mit seinem Geist gemacht? So, die Bibel sagt uns ganz klar, dass wir Gläubige, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Gott hat seinen Geist in den Gläubigen gelassen. Dort ist der Tempel. Ihr kennt den Vers, ich möchte ihn trotzdem vorlesen. 1. Korinther 6, 19. Wisst ihr nicht, dass euer Körper der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und der euch von Gott gegeben wurde? Unsere Körper sind wandelnde, sprechende und lebende Tempel von Gottes Heiligen Geist. Und ob du es glaubst oder nicht, wenn du auf die Arbeit gehst, in die Schule gehst, in den Einkaufsladen gehst, wenn du am Küchentisch sitzt oder egal, was du sonst machst, geht Gottes Geist mit dir dort hinein und hin. Gottes Geist lebt in dir. Du bist dieser Tempel. Und deswegen ist es gut und so wichtig, den Heiligen Geist auch einzuladen und zu bitten, dass er mir immer wieder mehr und mehr zeigt, dass ich mich aus Gottes Augen sehen darf, dass ich mich erkennen und sehen darf, wie Gott mich sieht. Ich weiß nicht, wie oft ich dieses Gebet gesprochen habe. Herr, zeig mir immer wieder auch meine Mitmenschen aus deinen Augen, die auf dich einen Prass haben, auf meine Frau, auf meine Family. Und Gott verändert Perspektive, wenn wir ihn darum einladen, bitte zeig mir die Welt, zeig mir meinen Körper, die ganze Welt einfach mit deinen Augen, mit neuen Augen. Ich finde das so ein wichtiges Gebet. Also das ist das eine, dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er uns immer mehr zeigt, wie er uns sieht und wer wir wirklich sind. Und ich möchte uns zum Schluss jetzt noch ganz praktisch einen äußeren und einen inneren Umgang mit unserem Körper geben, wie wir auch uns versöhnen können mit unserem Körper oder mit irgendeiner anderen Sache. Der äußere Umgang, du wirst es kaum glauben, ist relativ easy. Du musst echte Lebensmittel essen. Klar, oder? Niemand kann von einer Handvoll Taki oder Blaubeeren den ganzen Tag überleben. Unser Körper braucht Nahrung. Für den anderen ist es vielleicht dran, ein bisschen weniger zu essen, aber auch hier bilde ich mir ein, indem ich das erwähne, manche Dinge brauchen eine größere Aufmerksamkeit. Und jemanden zu sagen, der seelisch krank ist, zu sagen, reiß dich zusammen, das ist zynisch, das funktioniert nicht. Aber vielleicht ist das dran. Genügend Wasser trinken. Wir brauchen 2 bis 3 Liter Wasser am Tag. Meinen Körper zu bewegen. Ich glaube, der Herr hat uns Beine gegeben, um was zu tun, um zumindest mal ein bisschen mich zu bewegen. Und das kann anfangen mit ein paar 100 Meter um einen Häuserblock rum, bis hin zum Joggen gehen oder sonst was. Sonne tanken. Ich finde es so wichtig, dass man sich auch bei dem schönen Wetter einfach mal in die Sonne setzt, in Gottes Natur rausgeht und sich da einfach beschenken lässt. Ich finde, Christen sind Menschen, die gelernt haben, in der Sonne zu sitzen. Und das auch, wenn es regnet. Da muss man lernen, sich einfach davon bescheinen zu lassen, man von Gottes Sonne. Schlaf 8 Stunden am Tag. Ich finde Schlaf schon wichtig. Hey, vor dem Schlafen gehen darf ich mal fragen, hast du das Handy in der Hand? Wie geht es dir mit dem Doomscrolling, TikTok oder sonst irgendwas? Da wird man wahnsinnig. Ich meine, hey, weißt du, was du dir da vor dem Schlafen gehen reinziehst? Und dass man nicht sonderlich gut schlafen kann, wenn man eben mit dem Doomscrolling einfach nicht auch rechtzeitig aufhört. Ein anderer Tipp, Stilberatung. Kann auch mal möglich sein. Das heißt, es kann sein, dass du vielleicht dich nicht so wohl fühlst, aber dann sehe ich auch immer wieder Leute, die auch mit einer sehr, könnte man sagen, unvorteilhaften Kleidung rumlaufen. Einfach mal Stilberatung, einfach mal jemanden zu sagen, der Robin sieht doch ganz gut aus oder so, hey Robin, gehst du mir mal irgendwie shoppen oder so? Kannst du mir mal sagen, wie ich mich irgendwie, keine Ahnung, vorteilhafter kleiden kann? Ein ganz praktischer Tipp, ihr lacht, aber ich meine es wirklich so. Ganz ehrlich, kann möglich sein. Ich habe wisst ja, dass meine Stilberatung von Robin seit Anfang Januar andauert und ich keine Skinny Jeans mehr trage. Genau, hat mir geholfen. Ach übrigens, Skinny Jeans, ich habe die dünnen Beine, das Thema überwunden, weil sonst trägst du keine Skinny Jeans, oder? Das war ein Zeichen dafür, genau. Ja. Aber schaut nicht so auf meine Beine, bitte. Ich finde, unsere Perspektive auf uns selbst kann geheilt werden, aber es wird immer ein bisschen Arbeit erfordern. Ohne Arbeit geht es nicht. Also ein bisschen was müssen wir auch dazu tun. Und jetzt ganz zum Schluss, was kann ich machen, wenn mein Körper mein Feind ist? Der Umgang mit meinen inneren Feinden. Und das gilt jetzt nicht nur für unseren Körper, sondern für alle Dinge, mit denen wir kämpfen, worunter wir leiden. Jesus erzählt uns in Lukas 14, 31 bis 32 in einem kurzen Gleichnis einen wunderbaren Umgang mit unseren inneren Feinden. Er erzählt von einem König, der mit 10.000 Soldaten gegen einen König, der ihm entgegenkommt, mit 20.000 Soldaten in den Krieg zieht. Der König erkennt, dass er keine Chance hat, den Kampf zu gewinnen, weil er seine ganze Kraft im Kampf aufreiben wird. Und so erlebt man immer wieder sich selbst, aber auch andere, die ihre ganze Kraft aufwenden in einem Kampf gegen sich selbst, gegen vermeintliche Schwächen, gegen irgendwelche Fehler oder gegen irgendwelche Menschen oder gegen den eigenen Körper. Und die Kraft, die sie vergeuden, fehlt ihnen eigentlich bei der Bewältigung ihres Lebens. Wir lassen so viel Kraft auf der Strecke und kämpfen gegen irgendwelche Dinge. Und Jesus rät uns hier sehr, sehr weise in diesem Gleichnis mit den Feinden Frieden zu schließen, sodass ich aus meinen Feinden Freunde mache. Im Bilde gesprochen, wie ich aus 10.000 Soldaten 30.000 Soldaten mache. Das bedeutet, indem ich mich mit meinen inneren Feinden versöhne, wird das Land, in dem ich mich bewege, wesentlich weiter. Meine Welt wird größer. Ich bekomme mehr Fähigkeit und Kräfte und eine innere Spannweite. Das bedeutet, immer wenn man merkt, man ist mit solchen Gegnern, inneren Gegnern konfrontiert, dann gilt es aufzuhören zu kämpfen. Diese Gegner sind mächtiger als wir selber als Menschen. Es gilt aufzuhören, dagegen zu kämpfen und sich mit den Feinden zu versöhnen. Wie könnte so eine Versöhnung ganz konkret aussehen? Generell gilt, nur wenn ich meine Feinde zu meinen Freunden mache, kann Veränderung und Versöhnung in mir stattfinden. Gegen alles, was ich kämpfe, bleibt niemals die Versöhnung am Ende übrig, sondern immer nur der Kampf. Ich möchte einmal kurz zwei Geschichten erzählen, was Jesus hier im Gleichnis meint. Beispielsweise ärgert sich eine Frau immer wieder, dass sie manchmal richtige Essattacken bekommt. Sie scharniert sich und bestraft sich dann mit Fasten. Dann geht es einige Tage gut, bevor wieder die Essattacken kommen. Und sie verbraucht so viel Energie mit dem ständigen Fixiertsein auf Essen und auf das Fasten. Und aus der Sucht eine Freundin zu machen, könnte so aussehen: Ich bekämpfe und bestrafe mich nicht, sondern ich frage die Sucht, was sie mir sagen möchte. Wonach sehne ich mich eigentlich, wenn ich so viel esse? Ist es die Liebe, nach der ich mich sehne? Oder möchte ich den Ärger und die Enttäuschung durch Essen zustopfen? Oder habe ich das Gefühl, ich müsste mich nach dem Arbeiten einfach belohnen und mir ab und zu was gönnen? Und dabei ist es wichtig, dass wir diese Sehnsüchte oder Süchte niemals bewerten als gut oder schlecht, weil sie einfach einen tieferen Sinn haben. Sie möchten mir was mitteilen. Sie möchten mir mitteilen, dass ich etwas kompensiere. Dass ich etwas, was eine andere Aufmerksamkeit und Pflege braucht, versuche, durch irgendetwas zu kompensieren, wo ich immer wieder neu Hunger bekommen werde. Und wenn ich lerne, mich nicht zu verurteilen, lerne, auf diese Sucht zu hören, dann merke ich, sie ist meine Freundin, weil sie mir einfach nur etwas mitteilen möchte. Kevin, du kompensierst. Gott möchte dir etwas schenken, was du durch andere Dinge in deinem Leben kompensierst. Nehmen wir das Beispiel, um es noch ein bisschen deutlicher zu machen. An der Eifersucht, Beispiel Eifersucht. Nehmen wir eine Frau, die chronisch eifersüchtig ist auf ihren Mann. Die Eifersucht zu unterdrücken, das wird schlecht gehen, weil wir merken, auch die Eifersucht ist ein allzu großer Gegner. Immer wieder taucht sie auch auf. Und hier wäre es angemessen, mit der Eifersucht zu sprechen, einfach mal zu fragen, welche Sehnsucht steckt denn eigentlich hinter meiner Eifersucht? Möchte ich meinen Mann ganz für mich alleine haben? Möchte ich meinen Mann am liebsten irgendwie einsperren in sein kleines Büro im Haus irgendwo im Keller und will den nicht rausgehen lassen? Will ich den Mann nur für mich alleine haben, indem ich einfach mir mal anfange einzugestehen, ja, am liebsten würde ich meinen Mann einsperren, dann relativiert sich diese Eifersucht, weil ich ja dann realisiere, es ist ja unmöglich. Ich kann doch meinem Mann keine Kette um den Fuß binden und er darf nur 200 Meter weit das Haus verlassen. Das macht keinen Sinn. Das bedeutet, indem ich mir Dinge eingestehe, relativieren sich Dinge in meinem Leben und dann spüre ich eigentlich, dass es völlig unrealistisch ist, was ich da irgendwie denke und ich kann nur darauf vertrauen, dass mein Mann mich auf eine einzigartige Weise liebt und ich könnte die Eifersucht auch danach befragen, auf welche alte Wunde und Angst sie mich hinweist. Habe ich einen Vater, der mich nicht geliebt hat, der mir zu wenig Liebe gab? Oder bin ich mal von einem Mann enttäuscht worden? Habe ich nicht als Kind genug Zuwendung und Vertrauen erfahren? Und wenn ich mir diese Fragen stelle und auch dann Antworten bekomme, dann kann ich mich mit meiner Wunde auch innerlich aussöhnen. Und das ist mein Punkt, wie ich mich mit meinem Körper oder mit so vielen anderen Dingen einfach versöhnen kann. Ich kann Gott einladen, mir immer mehr zu zeigen, wie er mich sieht. Aber es ist so wichtig in meinem Leben, aufzuhören zu kämpfen. Und diese Kämpfe, die ich immer wieder gegen mich selber kämpfe, dass ich diese einfach beende, weil ich so viel Kraft, Zeit und Energie darin verschwende, und so wenig Aufmerksamkeit habe auf das, was Gott eigentlich von mir möchte. Und dass ich mich mit anderen Menschen beschäftige oder mit anderen Dingen. Ich weiß nicht, wie du zu deinem Körper stehst, aber was ich weiß, dass Jesus, wenn er im Begriff war, jemanden körperlich zu heilen, fragt er die Person, bevor er das Wunder vollbrachte, was möchtest du, dass ich dir tue? Möchtest du gesund werden? Und dann streckten die Menschen die Hände aus und Jesus streckte die Hand aus und berührte sie. Und halte sie. Und vielleicht möchtest du sie ja heute Morgen auch geheilt werden von der Perspektive, von der falschen Perspektive, von der Identität, der du nachjagst, die nicht Gottes Identität ist. von etwas, was er niemals für dich vorgesehen hat. Herr, wenn das so ist, ich finde, die schnellste und beste Möglichkeit, sich mit Dingen oder von Dingen zu entledigen, ist zu beten, oder? Und so wollen wir es gemeinsam tun. Ich möchte euch einladen, dass ihr aufsteht. Ich möchte noch beten. Und Annika, würdest du noch einen kleinen, kurzen Hintergrund legen? Und ich möchte dir Mut machen, wir haben nachher ein Gebetsteam hier. Wer ist heute dran im Gebet? Ich habe das nicht im Blick. Johnny und Ingrun, glaube ich, oder? Wenn nicht, bist jetzt dran. Genau. Hey, ich möchte Mut machen, wirklich, geh wirklich zum Gebet. Wisst ihr, was ich im Rückblick immer wieder denke? Manchmal war ich in meiner Jugendzeit so allein. Ich habe mich so allein gefühlt und war mit so vielen Kämpfen allein. Und ich hätte mir so sehr gewünscht, ich wäre damals schon Christ gewesen. Dann hätte ich wenigstens nach dem Gottesdienst zu jemandem gehen können und sagen können, hey, kannst du für mich beten, dass Gott mir so meine Perspektive, meine verzerrte Wahrnehmung auf mich selbst heilt. So, ich hätte es mir so sehr gewünscht, aber ich musste noch 10 Jahre lang warten bis 25. Und wir haben die Möglichkeit, uns möchte ich dir Mut machen, dass du einfach Gebete auch in Anspruch nimmst. Und Jesus, ich möchte danken von ganzem Herzen, dass du uns wunderbar geschaffen hast. Und in deinem Wort lesen wir so viel darüber, dass du uns gut gemacht hast und dass dein Urteil über uns nach der Erschaffung lautet, wir sind sehr gut von dir geschaffen. Jeder Teil von uns, unser Aussehen, unser Bewegen, die Art, wie wir sind, das ist sehr gut. Und du siehst einfach auch diese falschen Gedanken, die wir über uns selber glauben. Du siehst jeden Einzelnen, wie er sein Spiegelbild betrachtet und wie es ihm geht. Bei dem einen ist es positiv, der hat gar kein Thema, der andere hat ein großes Thema damit. Und ich danke dir, dass du uns in deiner Liebe darin auch begegnest. Du weißt, wo seelsorgerlich Aufmerksamkeit, wo Dinge Aufmerksamkeit benötigen, Dinge vielleicht auch ärztliche Aufsicht benötigen. Und da bitte ich dich, dass du uns wirklich auch befähigst und ermutigst, hier auch die richtigen Schritte zu gehen. Wir danken dir, dass wir unser Bild von uns selbst heilen lassen können. Und so möchten wir heute Morgen innerlich unsere Hände ausstrecken zu dir, nach dir. Und ich bitte, dass du uns einfach auch hier Heilung schenkst. Heilung auf uns selbst. Und du siehst, wo jeder einfach mit sich persönlich struggelt, in welchem Bereich. Und ich danke dir, dass du jetzt in diesem Augenblick deine Hand ausstreckst und uns berührst, uns heilst, uns wiederherstellst. Wir danken dir, Jesus, dass du am Kreuz für uns gestorben bist, dass du das vollkommene Opfer vollbracht hast, dass wir nichts mehr nachträglich vollbringen müssten. Wir brauchen kein Opfer mehr zu bringen, um uns vor dir annehmlicher zu machen. Du hast es vollbracht. Es ist genug. Und ich danke dir, dass du uns deine Perspektive auf uns selbst schenkst, dass du uns mit deinen Augen sehen lässt, wie sehr du uns liebst, wie vollkommen und gut wir erschaffen worden sind von dir. Und ich danke dir, Geist Gottes, dass du nachgehst, auch nach dieser Predigt, in die nächste Woche hinein. Du befähigst und schenkst Weisheit, die richtigen Schritte zu gehen. Und wir danken dir von Herzen, dass wir immer wieder unsere Leere, unsere Sehnsüchte zu dir bringen dürfen. Und wir dürfen ehrlich mit unseren Sehnsüchten und Süchten vor dir sein. Und ich bitte dich, dass du uns auch ermutigst, dass diese uns einfach uns was sagen möchten über uns selbst. Und in deinem Angesicht, an deiner Hand, darf ich mich diesen Dingen stellen und darf wissen, du führst, du leitest, du heilst. Du führst mich auf gutem Wege zu einer körperlichen Gesundheit, zu einer seelischen, aber auch geistlichen Gesundheit. Und dafür danke ich dir von Herzen, dass du da bist. In Jesu Namen. Amen.